was am Ende wichtig war. Katharina von Siena hat gesagt, die Stunde ist kostbar. Warte nicht auf eine spätere, gelegenere Zeit, denn du bist nicht sicher, dass du sie haben wirst. Die Zeit entschwindet dir unbemerkt. Ist es nicht so? Wenn man jung ist, dann merkt man das noch nicht so. Robert hat das eben noch so bei einem Beispiel erklärt, als wir zusammen waren. Das Leben ist wie eine Sanduhr, nicht wahr? Zuerst läuft, man sieht kaum was. Und dann, je weniger es wird, je weniger Sand. Und wenn es dann nachher so eng weggeht, dann denkt man, oh, jetzt läuft alles doppelt so schnell. Und auf einmal ist es, wupp, ist es weg. Ja, gutes Beispiel. Ich möchte drei Punkte behandeln. Einmal die 12 Throne der Apostel, weil da geht es auch um diese Thematik, was am Ende wichtig war. Dann der heilsgeschichtliche Inhalt des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg und dann der persönliche Inhalt oder die persönliche Anwendung dieses Gleichnisses auf unser Leben. Also wir beginnen mit dem ersten, die 12 Throne der Apostel. Der Josh hat das ja schon alles gelesen, darum lese ich das jetzt nicht mehr, aber vielleicht das, was wir da fett geschrieben haben. Wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, also werden auch die 12 Apostel auf 12 Thronen sitzen. Ja, das wird ein Ereignis werden. Der Herr Jesus hat gesagt, das geschieht bei der Wiedergeburt. Ja, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron der Herrlichkeit sitzt, auf 12 Thronen sitzen. Was ist denn hier mit der Wiedergeburt überhaupt gemeint? Es geht dabei nicht um die Wiedergeburt, die man individuell, persönlich erlebt. Das ist natürlich auch eine Wiedergeburt. Da wird in einem alles neu. Wir leben noch im selben Leib, aber innerlich, seelisch, geistlich ist da etwas vollkommen Neues in uns entstanden. Das ist die persönliche Wiedergeburt, die wir erlebt haben. Aber auch unserer Erde, unserer Welt steht eine Wiedergeburt noch an, und das ist die Neugestaltung aller Dinge, die Erneuerung der Erde im messianischen Reich. Wir hatten ja gelesen, wenn der Herr auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, darum geht es ja, in der Wiedergeburt, damit ist nicht der Himmel gemeint, sondern die Wiedergeburt dieser Erde, wenn der Herr Jesus Christus kommt. Die Reihenfolge ist ungefähr so: Jesus wird wiederkommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird es zu einer Neugestaltung oder Umgestaltung unserer Erde und der Geschöpfe kommen. Ja? Römer Kapitel 8 zum Beispiel, die Kreatur sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Dann wird in Jerusalem der Thron der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus stehen, und dann werden seine 12 Apostel, welche 12? Die 11, die damals lebten. Judas war ja ausgeschieden, er hatte sich umgebracht, und anstelle von Judas wurde dann Matthias gewählt, und das wird in der Apostelgeschichte bestätigt, dass er tatsächlich der 12. Apostel gewesen ist. Und diese 12 Apostel werden dann auf 12 Thronen sitzen und dann eben dementsprechend auch mitregieren im messianischen Reich. Ja, und dann werden die wissen, was am Ende wichtig war, nicht wahr? Vielleicht einige interessante Aspekte, die einem auffallen, wenn man den Text liest. Also mir ist das so gegangen. Einmal, Jesus geht auf die Frage des Petrus ein. Er nimmt sie ernst. Das finde ich ganz wichtig. Er verharmlost diese Frage nicht oder er schilt ihn nicht als Was soll denn diese Frage? Sei du froh, dass du überhaupt ins Reich kommst, wenn schon. Das macht er nicht, nein. Er nimmt die Frage des Petrus ernst und er gibt eine ernste Antwort darauf. Die Frage ist so wichtig, die Frage ist so wahr, dass es da nur eine ernste Antwort von unserem Herrn darauf geben kann. Die Situation war ja folgende. Das, was vorher passiert war, da kam dieser reiche Jüngling zu Jesus und wollte das ewige Leben haben. Und Jesus redet dann mit ihm und dann ist dieser reiche Jüngling, der ist ja dann gescheitert, ja, an seinem Reichtum. Und dann ist er weggegangen und dann sagt Jesus, es ist schwer, dass solch ein Mensch in das Reich Gottes kommt. Da ist es einfacher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und da war der Petrus erschrocken. Und daraufhin stellt er dann erschrocken wahrscheinlich diese Frage, ja, aber Herr, was wird denn aus uns? Guck mal, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Und ich wiederhole, Jesus tut das jetzt nicht einfach so ab, sondern er gibt eine ganz konkrete, ernste Antwort. Und er verspricht ihnen, diesen 12, ihr, die ihr alles verlassen habt und mir gefolgt seid, werdet mit mir auf 12 Thronen sitzen im messianischen Reich. Und dann schlägt er die Brücke zu den anderen Menschen. Also die 12 stehen da explizit, aber dann schlägt er die Brücke zu anderen Menschen, ja, und sagt, und jeder, Vers 29, der verlassen hat Häuser oder Brüder oder Schwestern und so weiter und so fort, wird dementsprechend belohnt werden. Jesus wusste um die Zukunft seiner Apostel. Er war der größte Prophet. Er wusste, die werden ihr Zuhause verlassen. Die werden von ihrer Familie getrennt werden, zum Teil. Die werden ihre Besitztümer verlassen. Ja, Jakobus, Johannes, sie haben das Boot des Vaters verlassen und die Tagelöhner und die Mitarbeiter und sind dem Herrn gefolgt. Sie werden gehasst werden. Sie werden verfolgt werden. Die meisten von ihnen werden sogar getötet werden, umgebracht werden, grausam umgebracht werden. Und sie werden um meinetwillen sich selber aufgeben, sich selber vergessen. Aber am Schluss werden sie rückblickend wissen, was das Wichtigste war. Und das wende ich jetzt mal kurz auf uns an. Christ sein. Ja, was sind wir denn bereit zu tun? Gerettet werden wir ja ohne Werke. Christ sein bedeutet nicht Höhenflug. Das merken wir auch in unserer Gemeinde, oder? Christ sein bedeutet nicht irdischen Frieden, sondern Hass, Verfolgung, Lästerung, Ablehnung, Not, Krankheit, Gefahren. Christen werden Jesus nach auf die Via Dolorosa geführt. Das ist Christsein. Die Apostel haben das selber erlebt. Man könnte doch sagen, Mensch, die haben es doch verdient. Die müssten doch hier, boah, geehrt, wie auf Rosen gebettet, die großen Apostel dieses Erdenleben unter sich haben. Das ist doch klasse. Nein. Ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet vor Königen stehen, man wird euch jagen und so weiter, ja? Das ist Christsein. Und diese Apostel, die lehren das ja dann in ihren apostolischen Briefen auch uns. Was sagen die uns denn? Ja, wenn du gläubig bist, doch, wirst du nicht mehr krank. Ja, und wenn du krank wirst, dann wird nur einer ein Wort sprechen, dann bist du wieder gesund. Ja, und dir wird's gut, du wirst immer hier 500er Mercedes, wenigstens, ja, Goldkette und so. Nein, das Gegenteil. Aber Christen werden Jesus nach in seine Herrlichkeit geführt. Das ist das Ziel, worauf es ankommt. Christen haben Frieden mit Gott. Und Christen werden nicht mehr mit dieser Welt gerichtet, sondern Christen werden die Welt richten. Wir werden nicht auf diesen 12 Thronen sitzen wie die 12 Apostel. Aber wir werden in anderer Art und Weise diese Welt mitrichten. Was am Ende wichtig war, liebe Geschwister, es lohnt sich, Jesus zu folgen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, Liebe zu üben. Es lohnt sich zu überwinden und loszulassen. Es lohnt sich, deutliche Entscheidungen zu treffen und um seinetwillen zu verzichten oder sich selbst zu vergessen. Kommen wir zurück zu der Stellung dieser 12 Apostel. Die haben tatsächlich eine Sonderstellung. Ganz speziell. Im Blick auf die Gemeinde gehören sie ja nach dem Epheserbrief Kapitel 3, Vers 20, ja, gehören sie zum Fundament der Gemeinde, also auf dem Fundament, auf der Grundlage der Apostel, wo Jesus selber der Eckstein ist, ist die Gemeinde gebaut. Und darum sind sie natürlich Teil der Gemeinde und haben Teil an den himmlischen Herrlichkeiten. Aber im Blick auf Israel und im Blick auf das kommende Reich der Herrlichkeit hier auf dieser Erde haben diese 12 einen Sonderposten, eine Sonderstellung. Und da heißt es explizit über diese 12, ich sagte schon, Judas war ausgeschieden, Matthias war da zugekommen, explizit diese 12 haben diese Verheißung. Und wissen Sie, wer da fehlt? Paulus. Paulus ist der Apostel des Leibes Christi, ja, der Gemeinde aus den Nationen. Der ist da nicht bei. Von Gemeinde als den Leib Christi war zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Rede. Als Parallele übrigens, das ist so schön, gibt es ja diese bekannte Stelle in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 4. Da wird das neue Jerusalem gezeigt und dieses neue Jerusalem hat ja 12 Grundsteine und diese 12 Grundsteine des neuen Jerusalems, das eines Tages auf die Erde herabkommt, trägt die Namen der 12 Apostel. Ich finde das gewaltig, was am Ende wichtig war. Ich finde das gewaltig. Sehen Sie mal, rückblickend wird doch sichtbar, dass sich Ihr Weg gelohnt hat, Ihre Entscheidung. Manche von Ihnen sind in der Geschichte regelrecht untergegangen oder sagen wir vergessen. Matthäus, gut. Petrus, Jakobus. Okay, Johannes, ja, da wissen wir Bescheid. Und dann der hinzukam, Paulus. Aber was ist denn mit Andreas passiert? Mit Thomas? Mit Bartholomäus? Mit Philippus? Oder Jakobus, des Alpheus Sohn, Simon der Zelot? Oder Judas, der Bruder des Jakobus? Und Matthias? Wissen Sie, was aus denen geworden ist? Was mit denen geschehen ist, es gibt so ein paar Überlieferungen, die sind ganz schön, aber so gesichert sind die auch nicht. Aber jetzt sagen wir mal, jetzt vom rein biblischen Berichten her, sind die sind einfach weg. Da werden nur noch ein paar erwähnt. Aber, bei Gott sind sie nicht vergessen. Bei Gott sind sie eingraviert. Eingraviert in die Grundelemente des neuen Jerusalems. Da stehen alle 12 Namen. Alle 12. Auch jetzt noch einmal, Gott wird auch deiner Werke gedenken. Einige in der Kirchengeschichte sind als große Männer und Frauen in die Geschichte eingegangen. Bekannte Persönlichkeiten. Überall hören wir von Spurgeon, oder? Oder von George Müller und von Hudson Taylor und was weiß ich, wie sie alle hießen. Und auch Frauen und so weiter und so fort. Aber da gibt es doch viele, 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 die sind doch gar nicht erwähnt. Die sind doch total vergessen. Was ist denn da mit einer alten Oma? die Enkel gehütet hat. Oder eine treue Mutter hinter dem Herd irgendwo, ja. Ja, keine Missionarin im Busch oder so. Vergessen. Bei Gott nicht. Einfach treu gewesen. Hebräer 6,10, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, da ihr den Heiligen gedient habt und dient. Tun sie das denn noch? Eine Zeit lang und dann... Es gibt so viele, die in der Gemeinde dienen, die ganz einfach treu in ihrer Familie, den Kindern, der Ehefrau, dem Ehemann dienen. Oder in der Gemeinde oder im Umfeld den Heiligen dienen. Und da sagt die Bibel, Gott ist nicht ungerecht, dass er das vergisst. Du musst kein großer Missionar sein oder Mann oder Frau Gottes irgendwo auf dem Podium stehen. Ja? Erste werden Letzte sein, sagt Jesus. Die Pharisäer damals, das waren ja die Ersten im Volk. Und das wurden die Letzten. Und die, übrigens die Apostel, was waren denn die? Paulus sagt es ja, denn ich denke, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten dargestellt hat. Das werden mal Erste sein. Und auch in der Geschichte, die Generation damals der Juden, als Jesus das erste Mal auf dieser Erde war, das waren die Ersten, die hatten Jesus vor Augen, die haben ihn gesehen, die haben ihn erlebt, die konnten mit ihm reden. Das sind die großen Verlierer. Weil sich die meisten von ihnen, es gab Ausnahmen, nicht trennen konnten von ihrem Stolz und von ihrer Habgier und von ihrem eigenen Leben. Und eine letzte Generation am Ende der Zeit, das ist der Sinn des Gleichnisses. Das will erzählen, Erste werden Letzte und Letzte werden Erste. Am Ende der Zeit, wenn das Reich Gottes wieder verkündigt wird, in der großen Trübsalzeit, in der Zeit der Offenbarung, dann wird die Generation, die sich dann bekehrt, die werden in das messianische Reich kommen. Und das werden die Ersten sein. Auch da, seht mal, das ist ganz interessant. Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Ob das die Throne sind der 12 Apostel? Könnte doch durchaus sein, oder? Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten, an ihrer Stirn und an ihrer Hand, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Im messianischen Reich wird Jesus wiederkommen, die Apostel auf 12 Thronen sitzen und sogar Tote werden auferweckt, die in der großen Trübsal verstorben sind, was am Ende wichtig war. Kommen wir deshalb zum zweiten Hauptpunkt, der heilsgeschichtliche Inhalt des Gleichnisses der Arbeiter im Weinberg. Wir können dann noch mal lesen, denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der frühmorgens ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg anzuwerben. Nachdem er aber mit den Arbeitern über einen Denar den Tag einig geworden war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er, geht auch hier hin in den Weinberg, und was irgend recht ist, werde ich euch geben. Interessant ist, es gibt hier einen fünffachen Ruf. Einen fünffachen Ruf. Fünf verschiedene Zeiten, zu denen der Weinbergsbesitzer ausgeht. Das erste war früh morgens. Das war um 6 Uhr. Da begann der Arbeitstag. Das zweite war dann die dritte Stunde. Das war dann dementsprechend 9 Uhr, ja? 6 Uhr, 6 plus 3, 9 Uhr. Dann sechste und neunte Stunde, es wird zusammengezogen, das ist 12 Uhr und 15 Uhr. Dann die elfte Stunde war 17 Uhr, das war noch eine Stunde zu arbeiten, dann war Feierabend. Also die arbeiten 12 Stunden am Tag. Ja, von morgens 6 bis abends 18 Uhr, das sind 12 Stunden. Ne? Und dann, der Schluss war dann abends, 18 Uhr, da war dann Feierabend und da gab es dann die Abrechnung und sie bekamen ihren Lohn. Nun, etwas fällt auf. Es fällt auf, dass der Herr nur mit den Ersten einen Lohn vereinbart von einem Denar. Mit den anderen nicht mehr. Und bei der Abrechnung sind dann auch die Ersten enttäuscht und begehren murrend gegen den Herrn auf und sie finden das ungerecht, dass der Letzte, der da noch eine Stunde gearbeitet hat, das Gleiche bekommt oder bekommen soll, wie sie, die sie den ganzen Tag die Hitze ertragen haben. Finden die ungerecht. Und das schlagende Argument des Weinbergsbesitzers ist, guckst du deshalb so scheel, ja, würde Luther sagen, bist du deshalb so sauer, weil ich gütig bin? Ich bin gütig. Und wieder geht es darum, Erste werden Letzte, Letzte werden Erste sein. Ich möchte versuchen, das mal so heilsgeschichtlich zu deuten. Das muss jetzt nicht so sein, dass Jesus das so gemeint hat, zumal er ja von der, das erwähne ich ja immer wieder, das ist mir ganz wichtig, weil man sonst so viel durcheinander bringt, zumal er ja von der Leibesgemeinde eigentlich noch gar nicht gesprochen hat, der Herr Jesus. Wohl von einer Gemeinde, aber noch nicht von der Leibesgemeinde. Das wäre mal ein Thema für sich, das zu erklären. Ja? Aber interessant ist, dass es heilsgeschichtlich geht es auf und können wir das mal so bildhaft anwenden. Ja, wie vielleicht damals, letzten Sonntag war es Wilfried Plock, ne? Der auch etwas dann, man darf sich da nicht zu versteifen und so, aber es ist interessant, das mal zu erwähnen und das möchte ich jetzt einfach auch so gerne tun. Also die Erstberufenen der ersten Stunde, also früh morgens um 6 Uhr, ja, mit denen ein Gehalt vereinbart wird, also da wird regelrecht ein Bund gemacht, merken Sie was? Da wird ein Bund gemacht, da wird ein Gehalt besprochen, also in dem Sinne nach, du tust etwas und ich gebe dir den Lohn, nicht wahr? Ein Denar. Und das erinnert, ihr Lieben, das erinnert an Israel der ersten Stunde. Israel stand unter dem Bund des Gesetzes. Mit ihnen hat Gott etwas abgemacht. Gott hat ihnen gesagt, wenn du das tust, dann wirst du bekommen. Und Israel berief sich immer darauf. Und sie waren stolz darauf. Und sie waren gar nicht damit einverstanden, dass der Herr so gütig war. Und sie wurden dann sehr, sehr eifersüchtig, dass später Berufene beschenkt wurden, muss man ja schon sagen, ohne dass sie das Gleiche getan hätten. Sie waren eifersüchtig. Römer 9, können wir mal lesen, 30, 32, habe ich jetzt nicht hier. Was wollen wir nun sagen? Dass die von den Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist, Israel aber einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebt, ja, dieser eine Denar, nicht zu diesem Gesetz gelangt ist. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Also so könnte man das eventuell deuten, ja, das Israel der ersten Stunde, mit denen noch ausgehandelt wurde, das erinnert an Gottes Bund mit dem jüdischen Volk. Nun, zweitens 9 Uhr. 9 Uhr würde ich jetzt sagen, bildlich gesprochen, das ist die Berufung der Apostel. Und was recht ist, werde ich euch geben. Sie waren nach dem Gesetzeszeitalter 6 Uhr die ersten eines neuen Zeitalters. 9 Uhr, das heißt, das war dieser Übergang vom Gesetz zur vollkommenen Gnade. Das war die Berufung der Apostel. Die ersten standen noch auf Gesetzesboden. Die Apostel standen dann auf Glaubens-, Verheißungs- und Vertrauensboden. Dann werden welche berufen um 12 und 15 Uhr. Das ist interessant, dass diese Zeiten so zusammenhängend, jede Zeit wird extra genannt, aber hier heißt es dann zusammenhängend, 12 und 15 Uhr geht dann nochmal hin. Und das erinnert mich jetzt bildhaft, symbolisch, erinnert mich das an das wunderbare Bild der Gemeinde zu Pfingsten, Juden, und dann kommen später in der Apostelgeschichte Kapitel 10 die Heiden hinzu, ja? Das ist so diese Zeit, 12 und 15 Uhr. Sie wissen ja, viele Christen wissen das gar nicht, dass es zwei Pfingsten gibt. Sind Sie nicht erschrocken, hm? Die meisten denken, es gibt ein Pfingsten. Apostelgeschichte Kapitel 2, nein, es gibt zwei Pfingsten. Das erste Pfingsten, Apostelgeschichte Kapitel 2, aber da bekehrten sich nur Juden und da bestand die Gemeinde Jesu nur aus Juden, da waren keine anderen dabei. Und das ist auch das, was Jesus immer gemeint hat, auch im Matthäusevangelium. Ich werde meine Gemeinde bauen, ja, da meint er zuerst nur diese Juden. Und dann plötzlich in Apostelgeschichte 10 passiert etwas Seltsames. Der Cornelius mit seinem Haus, und dann kommt plötzlich die Nationen hinzu und kurz vorher ja auch die Bekehrung und Erwählung des Apostel Paulus, und dann erleben die ihr eigenes, ich hätte fast gesagt, privates Pfingsten. Die erleben auch ein Pfingsten. Der Heilige Geist kam in genau der gleichen Art und Weise auf Cornelius und sein Haus hinab. Ja, das war unglaublich. Wie in Apostelgeschichte Kapitel 2. Und dann reagiert ja auch der Petrus ja ganz verdutzt und er sagt, Mensch, auf die ist ja genauso der Heilige Geist gefallen wie auf uns damals. Und dann muss ich sie doch taufen. Also, was ich damit sagen möchte, ist, dass das die Stunde war, Apostelgeschichte Kapitel 10, wo die Nationen der Gemeinde aus Juden hinzugetan werden und erst seitdem. Und das steht auch übrigens ganz deutlich, in Epheser 2 und 3 haben wir den Leib des Christus. Erst seitdem, der ist erst da entstanden. In echter Art und Weise. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, ja, dass dann die Gemeinde da hinzukam. Und das würde ich jetzt so sagen, ja, so 12 und 15 Uhr. Und dann 17 Uhr, da geht der Weinbergsbesitzer dann nochmal raus und das ist die letzte Stunde. Ja, ich möchte sagen, Endzeit, Johannes 2, 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Ich weiß es nicht, ob wir uns in dieser Stunde oder Zeit befinden, dass der Herr noch hinausgeht und sagt, Leute, kommt, 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 gib dich hin, mach ernst. Und dann schließlich 18 Uhr, Feierabend, es kommt die große Abrechnung. Erste werden Letzte sein, Letzte werden Erste sein. Israel, berufen der ersten Stunde, wurden zu Letzten. Und Gemeinde nachher aus Juden, die sich bekehrten, und dann aus den Nationen, die sich bekehrten, das wurden dann eigentlich die Ersten. Gewaltig. Das will der Herr hier unterrichten. Kommen wir zum dritten, letzten Hauptpunkt, die persönliche Anwendung dieses Gleichnisses. Ich will so sagen, die persönliche Anwendung dieses Gleichnisses Arbeiter im Weinberg lautet: Lass dich berufen. Oder vielleicht darf ich so sagen: Lass dich rufen. Denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der früh morgens ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzuwerben. Gott möchte, auch das winde ich jetzt bildlich an, dieses Gleichnis auf uns, Gott möchte dich berufen in seinen Weinberg. Jetzt musst du nicht denken, ja, was, jetzt muss ich eine große Berufung kriegen, jetzt irgendwo, was weiß ich, theologische Ausbildung oder als was weiß ich, irgendwo hinreisen und so, missionarisch tätig sein. Das ist da gar nicht gemeint. Sein Weinberg ist überall. Sein Weinberg liegt dir zu Füßen. Ja? Sein Weinberg ist dein Haus, sind deine Kinder, das ist dein Weinberg. Da, wo du arbeitest, das ist dein Weinberg, wo du beschäftigt bist. Deine Gemeinde, wo du zu Hause bist, das ist dein Weinberg. Sei nicht nur ein Zuhörer. Epheser Kapitel 5, Vers 16 sagt, ich habe das mal nach neuer evangelistischer Übersetzung, da kommt es so gut raus, wie ich meine: Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Leute, am Ende werden wir wissen, was wichtig war, was das Wichtigste war. Wir können unser Leben so latschig dahin leben und ein Tag nach dem anderen vergeht. Wir müssen auch nicht uns überanstrengen, ja, dass wir jetzt nur noch das Reich oder so und nichts anderes mehr ja, und dann kriegen wir zum Schluss einen Burnout. Das ist auch nicht das. Aber für Jesus, ja, für Jesus da sein. Spurgeon hat gesagt, den hatte ich ja schon erwähnt, uns steht nie eine andere Zeit zur Verfügung als die gegenwärtige. Eines Tages werden wir alle zurückblicken und einsehen, was am Ende wichtig war. Dieser Vers hier: Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir legen bei diesem Vers oft Wert auf den letzten Akkord, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das ist auch richtig und gut. Aber was mich bewegt, ist das in der Mitte: Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Ich sag mal, in dem Weinberg. Nehmt immer zu. Und da frage ich mich, ja, tue ich das denn? Bin ich denn, das ist eine gute Zunahme, ne? Da müssen wir nicht abnehmen. Nehme ich denn zu im Werk des Herrn? Wachse ich denn im Werk des Herrn? Eifer ich denn noch? Ist mir das Gebet ganz wichtig? Kontakt zu anderen Menschen aufrechterhalten und sie ermutigen oder besuchen? In der Bibelstunde zu sein? In der Gebetsstunde? Nehme ich denn zu oder stagniere ich mit meinem Leben? Wie Malgott immer gesagt, Stillstand ist Rückgang. Sogar. Jemand anders betonte, Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung alles getan, um dich in den Himmel zu holen. Aber nun will er durch dich auch den Himmel auf die Erde bringen. Er will dich gebrauchen. Lass dich rufen. Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, er war bekehrt. Steinreicher Mann, ein Graf, er war dann nachher der Begründer der Brüdergemeinden in Deutschland oder mit einer derer. Und er sah ein Passionsgemälde des italienischen Malers Domenico Feti mit der Bildunterschrift: Ich habe dies für dich gelitten, was tust du wahrhaftig für mich? Und das hat den Mann so getroffen, dass er sich dem Herrn Jesus neu ausgeliefert hat. Und dann passierte Folgendes. Er wurde der Mitbegründer der Brüdergemeinden, einer weitreichen Missionsarbeit auf ungefähr 30 Gebieten dieser Welt. Er hatte über 230 Missionare. Sie arbeiteten unter den Eskimos, unter den Hottentotten in Afrika, unter Indianern, Sklaven. Und das meiste finanzierte er durch sein eigenes Vermögen. Gott nimmt deine Entscheidung ernst. Auch junge Leute angesprochen, aber auch ältere. Ich weiß noch, meine Frau und ich, meine Frau heißt Elke, wir hatten uns damals bekehrt an einem Sonntag und 7 Tage später, am nächsten Sonntag, war Gottesdienst, wir hatten uns an dem ersten Sonntag bekehrt, das war eine Evangelisation, über eine Botschaft übrigens der Wiederkunft Jesu und dann war darauf folgend nochmal eine Botschaft und da ging es um Mission und Mitarbeit und dann rief der, war doch derselbe Evangelist, der rief in den Saal, wer von euch will sich vollzeitlich dem Herrn zur Verfügung stellen? Der meinte natürlich all die Christen und wer springt auf? Meine Frau und ich. Da waren wir 7 Tage bekehrt. Und da kamen nachher die Geschwister auf uns zu und ja, so haben sie nicht gemacht, aber die haben gesagt, hör mal, macht mal halblang, ja? Norddeutsch, macht mal halblang. Also ihr seid jetzt mal gerade 6 Tage, 7 Tage bekehrt und jetzt wollt ihr schon vollzeitlich, ihr müsst doch erstmal euch bewähren und dies und ja, wir hatten von Tuten und Blasen gar keine Ahnung. Aber Gott hat es ernst genommen. Und das kam von ganzem Herzen. Und es vergingen ein paar Monate und dann war wieder so eine missionarische Veranstaltung in der Gemeinde, wo wir dann gingen, in die wir gingen. Und dann war wieder so ein Aufruf und dann waren wir als Jugendliche in unserer Jugendgruppe angesprochen und dann wurde auch aufgerufen, wer von euch will vollzeitlich dem Herrn dienen? Und für meine Frau und mir war das eigentlich schon klar, aber wir sind dann nochmal aufgestanden und mit uns noch andere. Ich glaube, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau, will mich da nicht festlegen, aber so 6 oder 7 Leute sind wir aufgestanden. Junge Leute. Alle 7 sind in die Mission gegangen. Einer wurde Ältester, andere gingen nach Afrika und woanders hin. Gott nimmt deine Entscheidung ernst. Das ist unglaublich. Ja, vielleicht sagst du jetzt, ach nee, Mensch, komm mal, ich bin ungeeignet, ich bin doch noch voller Fehler, ich muss mich erstmal bewähren. Ja, da darf ich Ihnen sagen, es gibt keinen Ungeeigneteren als mich. Jetzt glauben Sie nicht, dass ich das einfach so mal so schön sage, weil das so in die Predigt passt. Ich bin immer ungeeignet gewesen. Bin ich der Intelligenteste? Habe nicht die dollste Schulausbildung? Alles so Larifari in dieser Welt, zur See gefahren, Marine und so. Geeignet. Bewährt. Nicht als Entschuldigung, aber Roosevelt, der amerikanische Präsident hat einmal gesagt, zeigen Sie mir jemand, der noch keinen Fehler gemacht hat. Und ich zeige Ihnen einen Menschen, der noch nie etwas geleistet hat. Haben Sie verstanden? Zeigen Sie mir einen Menschen, der noch nie einen Fehler gemacht hat. Und dann zeige ich Ihnen einen Menschen, der noch nie etwas geleistet hat. Was meinen Sie, war Noah geeignet? Ja, er war gerecht. Gott hat ihn erwählt, aber nachher liegt er da halbnackt in seinem betrunkenen Zustand da im Zelt. Ich sag mal salopp, der alte Knacker Abraham und seine Ehefrau, waren die geeignet, die in Chaldea noch den Götzen dienten? Waren die geeignet, was meinen Sie? der nachher hingeht und sagt, das ist ja gar nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Der war bereit, die loszuwerden, da dem Heiden als Frau zu geben. War der geeignet? Was meinen Sie? Jakob, der Lügner und Betrüger. Mose, der Mörder. Rahab, die Prostituierte. Waren die geeignet? Ich möchte sagen, der magenkranke und zur Schwermut tendierende Timotheus, ja? Trink ein bisschen Wein um deines Magens willen. Schäme dich nicht deiner Jugend. Das war so ein Typ, ja? So. War der geeignet? Der jähzornige Petrus, war der geeignet? Der vielleicht cholerische Paulus, war der geeignet? Die verschlafenen, verängstigten und andauernd versagenden Jünger, waren die denn geeignet? Aber eins hatten sie alle. Sie liebten Gott. Und sie stellten sich ihm zur Verfügung. Und sie hatten ihn vor Augen bei allen Fehlern, die sie hatten. Ach, das habe ich jetzt, aber gut, ne? Wissen Sie, was das Besondere an einer Hummel ist? Darf ich Ihnen das sagen? Hummeln können nicht fliegen. Ja, jetzt sagen Sie, nee, Hummeln können nicht fliegen, tatsächlich nicht. Wissenschaftlich sind Hummeln ungeeignet zum Fliegen. Alle physikalischen Gesetze sprechen dagegen, wissenschaftlich physikalische Gesetze sprechen dagegen, dass eine Hummel fliegen kann. Und das sieht man ja auch. Ja. Hummeln können nicht fliegen. Spricht alles dagegen, alle physikalischen Gesetze. Aber jetzt ist die Hummel nicht da, die krabbelt jetzt nicht auf der Erde rum. Und oh, ich arme Hummel, ich bin so ungeeignet zum Fliegen. Wäre ich doch eine Biene oder am besten noch eine Wespe, wäre ich vielleicht noch ein bisschen schneller. Das Interessante ist, die Hummel bekümmert das alles gar nicht. Die fliegt. Die fliegt einfach. Ich habe das tatsächlich gelesen, physikalisch. Es ist eigentlich nicht möglich, von physikalischen Gesetzgebung her, dass eine Hummel fliegen kann. Es ist ungeeignet und sie fliegt doch. Sie wissen, was ich damit meine, ja? Was ich damit sagen möchte. Denk nicht großartige Dinge. Vielleicht ja, oh ja, wenn du ein Mensch bist hier im oder am Fernseher oder wo immer du auch sitzt jetzt, ja? Und du weißt, ich habe so den Drang in mir, ich möchte gerne eine theologische Ausbildung machen oder ich interessiere mich für Mission, für Missionsarbeit, vielleicht sogar fürs Ausland. Nimm diesen Drang wahr, das sage ich dir, nimm diesen Drang wahr. Verlier nicht diese Berufung, bitte. Nimm's ernst. Der Herr wird dich schon leiten und wenn es nicht sein Wille ist, dann geht auch die Tür zu. Aber es gibt auch Berufungen, die betreffen einfach nur das Umfeld oder den Platz, an dem du stehst. Da musst du nicht nach Großem trachten. Ich denke, ich nehme mal ein paar Beispiele gemeindemäßig. Da gab es einen Gemeindegründer in Deutschland und Verlagsgründer, Onken hieß der. Und der war der Auffassung, dass alle Gemeindeglieder müssen missionarisch tätig sein. Da sind wir ja auch glücklich, nicht wahr? Wir hatten ja jetzt am Freitag wieder missionarischen Einsatz. Ich konnte nicht dabei sein, aber die das immer wieder regelmäßig tun, das sind Missionare hier vor Ort. Und andere beten, nicht wahr? Und dieser Mann, dieser Onken, der hatte dann 1862, da hatte er eine Englandreise und da wurde er von einem bekannten Theologen gefragt, hören Sie mal, Herr Onken, wie viele Missionare haben Sie denn? Und da sagte der Onken, antwortete 7000. Und da sagte er, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Ich meine, die Zahl der Missionare von Ihnen. Ja, sagte er, Sie haben richtig gehört, ich weiß, 7000. Bei uns ist jedes Mitglied ein Missionar. Und jemand anders fragte, warum denn seine Kirche keinen Glockenturm habe. Und da antwortete er, wir brauchen keine Glocken, wir laden selber ein. Ja. Missionar sein bedeutet nicht, dass jeder eine super evangelistische Gabe haben muss und auf der Kanzel stehen muss oder sonst irgendwie eine große Tätigkeit. Nein, sehen Sie, jemand hat eine Gebetsgabe. Wir sollen alle beten. Je mehr, je besser. Aber es gibt Leute, die haben da ein Talent, die haben da eine besondere Gabe, einen besonderen Drang zu beten. Andere zur Gastfreundschaft. Wir sollen alle gastfreundlich sein. Es ist schade, wenn Christen das nicht sind. Das gilt jedem Christen. Aber manche sind da irgendwie speziell talentiert. Die haben jedes Wochenende jemanden, ja? Und helfen dann auch und so. Ebenso Seelsorge oder eine ganz spezielle liebenswürdige Art. Wir sollen alle liebenswürdig sein. Aber es gibt Leute, die haben so ein Talent, so eine Ausstrahlung, so eine liebenswürdige Art, ja, das ist doch eine Berufung. Nutzt die doch. Die Gabe des Dienens, der Diakonie. Ich denke an die Leute, also die hier unser Umfeld um die Zionshalle, ja, den Garten sauber halten und pflegen und von Unkraut befreien und sind im Pensionsalter und kommen jede Woche ein, zwei, vielleicht manchmal dreimal und helfen und im Winter schippen sie Schnee und andere helfen uns hier in den Räumlichkeiten und machen sauber. Ja, das ist doch, Elke sagte mir noch von einer Schwester aus der Gemeinde, sagte, ich möchte jetzt nicht den Namen erwähnen, aber Elke sagte mir, du, die schenkt einfach gerne. Da ist eine Person, die ist, da hat man irgendwas, was weiß ich, da sagt man, oh, ich habe so einen Husten, das geht zwei Stunden, da steht ein Hustensaft auf dem Schreibtisch. Oder irgendetwas Leckeres oder so. Die ist immer am Schenken. Herrliche Gabe. Die muss man fördern. Ja, ich sprach unsere Gemeindearbeit an oder Besuchsdienste oder GBSM. Wir haben heute Nachmittag GBSM. Der Nathanael übrigens 5 Stunden, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Aber auch da, schon jahrelang gibt es da Leute, die helfen, die stellen bereit, die machen das Essen, die sorgen für Obst und für süße Sachen und alles, für Kaffee und Tee. Das ist doch herrlich, dass Leute so ihr Leben zur Verfügung stellen, nicht wahr? Oder in der Familie. Da höre ich manche sagen, ja, ich bin doch nur Mutter. Wie bitte? Nur Mutter? Nur Mutter? Das ist dein Weinberg. Werd dir dessen bewusst, sei nicht einfach nur Mutter. Sag, das ist mein Missionsfeld. Dafür stelle ich mich zur Verfügung dem Herrn gegenüber. Lass dich bloß nicht von dieser Welt runterziehen. Die Welt hat ja keine Ahnung, was am Ende wichtig ist. Die meinen ja nur Hausfrau, nur Mutter. Du musst was leisten, du musst Karriere machen. Ach, wenn die wüssten, was die verpassen. Nicht die Welt ist die Norm. Ist immer noch Gott und sein Wort. Musikalische Talente. Organisatorische Talente. Ja, wir müssen zum Schluss kommen. Eine Ärztin in China fasste ihr vollkommenes Vertrauen auf Gott in folgendem Satz zusammen. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann ist es egal, welche Arbeit du machst oder welche Position du inne hast. Das Einzige, was zählt, ist, dass du ihn liebst und ihm treu bist. Als er aber um die 11. Stunde ausging, es war die letzte Stunde vor Feierabend, fand er andere dastehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Schon so viel Zeit vergangen. Sie sagen zu ihm, weil niemand uns angeworben hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Darf ich Sie mal direkt fragen, stehst du immer noch müßig rum und handelst nicht? Wissen Sie, was auffällt in diesem Text? Der Herr pickt sich von denen, die da müßig stehen, nicht einige raus. Da standen vielleicht 12, ja, müßig rum. So. Und da sagt der Herr nicht, du und du und du, komm mit. Er spricht alle an. Er spricht sie alle an. Er meint jeden. Was steht ihr hier so müßig rum? Lasst euch rufen. Kommt auch ihr in meinen Weinberg. Das ist der letzte, die letzten Sätze, die ich zitiere, von Hans-Gerd Krabbe. Der Mann ist mir nicht bekannt, aber ich habe das irgendwo gefunden. Lehre uns bedenken, Herr, dass sich jeder von uns Menschen einst vor dir wird verantworten müssen für das, was er hier auf Erden getan hat und für das, was er unterlassen hat. Lehre uns bedenken, dass du jeden von uns begabt und beauftragt hast, Frieden zu stiften, Liebe zu üben, Freude zu sehen und Hoffnung zu wecken. Hilf du uns dabei. Liebe Geschwister, wenn die große Abrechnung kommt, werden wir wissen, was wirklich wichtig war. Und darum mein Appell an Ihr Herz, dass Sie sich jetzt entscheiden, vielleicht neu, ganz neu. Ja, Herr, ich will diesen Drang in mir Raum geben. Ich will mich da melden. Oder wenn du auch weißt, ja, ich bin jetzt nur Vater an einer Arbeitsstelle oder Mutter in meiner Familie. Ja, Herr, ich will nicht einfach nur Mama sein. Ich will Mama sein, indem ich mich von dir rufen lasse. Ich will die Position im Gebet, vielleicht als älterer Mann, ältere Frau, wahrnehmen für die Gemeinde. Zur Ermutigung und so weiter, die Gabe, die du mir gegeben hast, das nehme ich jetzt ganz bewusst aus deiner Hand. Ja, himmlischer Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus, wir lesen es in deinem Wort, du nimmst Entscheidungen ernst. Du hast dich für uns entschieden. Und du willst, dass wir dich für dich und für deine Sache entscheiden, für deinen Sohn Jesus Christus, Mitarbeiter im Weinberg zu sein. Da, wo du uns hingestellt hast oder offen dafür zu sein, wenn du uns woanders hinrufen willst. Ich bitte dich auch für mich und für alle, die noch etwas älter sind, Herr, ob du uns noch bewahren möchtest, ob wir noch mitarbeiten dürfen, so du es willst. Auch für die im Seniorenzentrum, die gläubig sind, die Gebetsdienst tun, du weißt sie zu segnen. Amen.